Gut, dann kommen wir zu dem nächsten Thema.
Genau, wir fangen jetzt an mit dem ersten Oberthema Steuern und Finanzen. Und dazu fange ich jetzt mit der ersten Frage an. Und zwar hat Deutschland ja eine relativ hohe Bürokratisierung und relativ hohe Steuersätze. Das führt natürlich dazu, dass Unternehmen auswandern, was im Endeffekt für weniger Steuereinnahmen und weniger Innovation für Deutschland sorgt. Und dadurch ist es ja auch für Arbeitnehmer weniger attraktiv, in Deutschland zu arbeiten. Und Deutschland ist natürlich auch abhängig vom Ausland, von Lieferketten. Und da ist jetzt die Frage, was möchten Sie und Ihre Partei tun, um den Wirtschaftsstandort Deutschland auch attraktiv zu machen bzw. attraktiv zu halten?
Also ein Versprechen hat mein Parteivorsitzender schon gegeben, und das lautet keine Steuererhöhung, denn richtig ist die Analyse, wir sind im OECD-Raum, das ist sozusagen die westlichen Industrienationen, die ungefähr vergleichbares Wohlstandsniveau haben. Im OECD-Vergleich haben wir die höchsten Unternehmenssteuersätze tatsächlich, tragen da sozusagen die rote Laterne etwa gleich auf mit Belgien. Ist ein bisschen mein Spezialgebiet, weil ich Haushalts-, Finanz- und Steuerpolitiker im Bundestag bin. Insofern trifft es da jedenfalls inhaltlich bei mir auch voll ins Schwarze. Und neben dem Versprechen, keine zu erhöhen, glaube ich, müssen wir bei den Steuern runterkommen. Das betrifft bei den Arbeitnehmern kleine und mittlere Einkommen, aber du hast ja nach Unternehmen gefragt. Und darf ich auch du sagen? Ist das erlaubt?
Ja.
Okay. Okay.
Ja.
Abi-Jahrgang. Okay, also Christian, sorry. So, das trifft insbesondere Unternehmen des Mittelstands, die das nicht wegdrücken können, anders als internationale Konzerne. Also die, die hier sind, innovativ sind, hier investiert sind, die haben eine unheimliche Unternehmenssteuerlast und führt leider dazu, dass die Investitionen, die wir bräuchten, um Arbeitsplätze der Zukunft zu schaffen, Digitalisierung, Modernisierung von Jobs, dass das in Deutschland leider zu wenig passiert. Also uns geht es vergleichsweise gut, aber das Wohlstandsniveau kommt eher aus den so 2010er Jahren. Und die 2020er, da fehlt es noch ein bisschen am Investitionsschwung. Und das kriegt man unter anderem dadurch hin, dass man entlastet, weil dann die Bereitschaft zu investieren größer wird.
Ja, vielen Dank. Dann komme ich zur nächsten Frage. Und
Wenn ich
zwar,
zu lang bin, müsst ihr mich unterbrechen.
nein, alles gut. Also die Besteuerungsgrundlagen sind ja selbst in jedem EU-Land unterschiedlich geregelt. Und das führt natürlich auch dazu, dass Unternehmen beispielsweise ins Nachbarland ziehen. Und sollte es aus Ihrer Sicht ein einheitliches Steuersystem für internationale Großkonzerne geben?
Also wir haben ja jetzt zum Glück unter den G7 eine Art Mindestbesteuerungssystem etabliert oder jedenfalls sind dabei, das zu etablieren. Das hängt auch mit dem Wechsel bei der amerikanischen Administration zusammen. Und das ist etwas, was immer unser Wunsch war, weil es ist ein Riesenproblem, dass die, ich sage jetzt mal die Klassiker, das sind die Googles, die Apples, die Facebooks, die Amazons, es sind leider auch die Ikeas, muss man dazu sagen, dieser Welt, die unter anderem durch Lizenzen und so weiter das wegdrücken können. Und die Bemessungsgrundlage, also die Besteuerungsgrundlage, ist genau das Problem. Und da haben wir uns jetzt auf ein System geeinigt, einer sogenannten Mindestbesteuerung. Wovon ich nicht so viel halten würde, ist, alle Steuersysteme in Europa anzugleichen. Also ein gewisser Steuerwettbewerb ist schon in Ordnung, denn man sollte sich nicht immer am schlechtesten orientieren, sondern darf es auch Wettbewerb geben. Aber dass jemand quasi die Bemessungsgrundlage, also das, was besteuert werden soll, der Ertrag, der Gewinn, so wegdrücken kann, durch indem in anderen Ländern Lizenzen genommen werden, da wird das intern verrechnet und quasi Ausgaben hin und her geschoben. Das müssen wir natürlich verhindern. Insofern ist es genau das, was wir immer haben wollten. Das muss man jetzt so etablieren, dass es funktioniert überall. Und dann haben wir ganz, ganz viel erreicht, glaube ich, zur Fairness von Besteuerung. Ich habe es vorhin gesagt, die Mittelständler, die hier investiert sind, können das nämlich alles nicht.
Ja, vielen Dank. Gut, dann machen wir jetzt einmal einen kleinen Wechsel Richtung Corona-Pandemie. Und zwar die Frage: Wie bewerten Sie die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Bundesregierung in der Corona-Pandemie und wo würden Sie ansetzen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln?
Also die Maßnahmen waren nicht zielgenau, das habe ich auch immer kritisiert. Ich hätte mir gewünscht, man nutzt eine Beziehung, Finanzbeziehung nenne ich das immer, zwischen den Unternehmen in Deutschland und dem Staat, die immer funktioniert hat, und zwar in eine Richtung, nämlich dass der Staat was weggenommen hat. Und das sind die Finanzämter. Das funktioniert perfekt. Also alle Vierteljahr buchen Finanzämter bei Unternehmen Steuervorauszahlungen einfach ab. Und was man hätte machen können, das war mein Vorschlag, man hätte die Zeichen umkehren müssen und sagen müssen, okay, wer viele Steuern in der Vergangenheit bezahlt hat, also gute Gewinne gemacht hat und jetzt in die Krise kommt, der bekommt quasi vom Staat so eine Art Vorschuss. Also anstelle der Corona-Hilfen, die Peter Altmaier oder Olaf Scholz da sehr kompliziert, bürokratisch mit hunderten von Seiten von Anträgen auf die Beine gestellt haben, hätte ich mir gewünscht, man macht das Steuersystem. Und habe dem Kind mal den Namen gegeben, negative Gewinnsteuer. Das klingt ein bisschen gaga, aber das bedeutet quasi, wenn man keine Gewinne macht, dann bekommt man was ausgezahlt vom Staat. Das war so eine Idee, die wir mal entwickelt haben. Und in der längeren Frist würden dann andere Gewinnjahre, also mal Gewinnsteuern in den Jahren 2019, 2018 bezahlt hat. Das wird dann mit den Verlusten aus diesem Jahr verrechnet, sodass man die Steuern zurückbekommt und quasi die Kohle behalten kann. Das hätte ich für viel schlauer gehalten, haben auch ganz viele Ökonomen so gesehen, als komplizierte bürokratische Corona-Hilfen. Und da sind auch ganz viele sauer nach wie vor, weil die Hilfen nicht angekommen sind. Wir hatten sogar Tage, da ist mehr an Kriminelle ausgezahlt worden, als an Unternehmen, die das illegal hätten bekommen sollen, weil es so einfach war. Also es war bürokratisch auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es leider auch einfach, weil man nur eine IBAN-Nummer hinterlegen musste und dann gab es so Konten mit Mickey Mouse und so. Und die sind dann richtig abgezockt worden. Also das war leider störanfällig und es war sehr bürokratisch für diejenigen, die ehrlich waren.
Alles klar. Dann kommen wir jetzt zur schwarzen Null. Sollte die schwarze Null für die Bekämpfung wirtschaftlicher Folgen der Corona-Pandemie oder auch für die Finanzierung des Klimaschutzes aufgegeben werden?
Die schwarze Null, ja, ich erkläre gleich noch warum. Die Schuldenbremse, nein. Das sind beides Dinge, die man unterscheiden muss. Die Schuldenbremse ist ein bisschen flexibler, die hat so eine Konjunkturkomponente, nennt sich das, und eine grundsätzliche Verschuldungsmöglichkeit von 0,35% des Bruttoinlandsprodukts, also eine kleine Summe, aber eine kleine Verschuldungsmöglichkeit gibt es in der Schuldenbremse. Ich bin ein Riesenfan der Schuldenbremse. Ich habe mal, weil ich vorhin gefragt habe, so politisch bin ich ein bisschen sozialisiert sozusagen in den 90er Jahren, wo Schulden ein Megathema waren. Also jeder Haushalt war überschuldet, ob Land, Bund oder Kommune. Und ich habe damals bin für weniger Schulden auf die Straße gegangen sozusagen, weil ich gesagt habe, das trägt dann meine Generation spätestens. Jetzt muss ich sagen, wird die Generation meiner Kinder tragen. Wir haben damals für die Schuldenbremse im Grundgesetz gekämpft. Die gibt es heute. Da will ich dabei dafür, sie beizubehalten und sie nicht kaputt zu machen. Die schwarze Null ist ein bisschen was anderes. Die schwarze Null sagt sozusagen, keinen einzigen Euro über das Einnahmeniveau auszugeben. Führt meistens übrigens eher zu Haushaltsüberschüssen, wie wir gelernt haben die letzten Jahre. Und da würde ich sagen, schwarze Null ist eher ein politisches Grundsatzziel, kann man haben, wird sich in den kommenden Jahren nicht realisieren lassen wegen Corona. Aber zur Regel der Schuldenbremse, da sollten wir schnellstmöglich zurückkehren. Also ich würde das beides unterscheiden. Und letzter Satz, bin ich echt zu lang, müssen wir mich unterbrechen. Letzter Punkt zum Thema, wie viel staatliche Kohle brauchen wir, um in Klimaschutz und Digitalisierung zu investieren? Dann Klimaschutz verweise ich immer darauf, dass der Hauptmotor, um mehr Klimaschutz zu schaffen, private Investitionen sind. Wir haben ungefähr ein Verhältnis in Deutschland, aber das ist Europa vergleichbar, von privaten Investitionen, also von Unternehmen, die investieren, und dem Staat, der investiert, von 90 zu 10. Das heißt, 90% der Investitionen kommen von der Privatwirtschaft und nur 10% vom Staat. Wenn man jetzt also alles auf die staatliche Karte setzt, dann ist das ein relativ kleiner Hebel. Wenn man Klimaschutz viel erreichen will, also möglichst viele Klimaschutztechnologien zu investieren, dann müssen das Privatinvestitionen sein. Dafür braucht man nicht die Schuldenbremse reißen oder ich sag mal, die schwarze Null dauerhaft aufgeben, wobei ich bei der schwarzen Null entspannt bin. Die Schuldenbremse ist mir tatsächlich wichtiger.
Ja, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt vom Corona erstmal weg. Und die nächste Frage ist, Steuererhöhungen können ja dafür sorgen, dass Nachhaltigkeit und Innovation eher gebremst werden. Und Ihre Partei spricht sich ja eher für Steuersenkungen aus. Aber wie sollen in der aktuellen Situation die Steuern gesenkt werden, wenn momentan große Mengen an Geld benötigt werden, um eben in die Zukunft und in die Umwelt investiert werden müssen?
Ja, also zum Letzten habe ich ja so ein bisschen angedeutet, dass ich eher auf die Privatinvestitionen setze und deswegen eher auch für Entlastung bin, damit da mehr investiert werden kann. Es gibt so eine dicke Daumenregel in der Ökonomie. Man kann davon ausgehen, für jeden Euro, den man den Unternehmen weniger an Steuern wegnimmt, also den man an Steuerentlastung sozusagen den Unternehmen belässt, für jeden Euro werden ungefähr 3 bis 4 Euro zusätzlich investiert, on top. Weil von den Investitionen natürlich auch Renditehoffnungen wieder dahinter sind. Also jemand investiert in eine bessere Technologie für mehr Klimaschutz in seinem Unternehmen und das führt dann dazu, dass da eben mehr passiert. Insofern bin ich da für Entlastung, weil wie wollen wir es hinkriegen? Von Haushaltsseite, ich bin ja einerseits Steuerpolitiker, aber eben auch Haushaltspolitiker und tatsächlich braucht der Bundeshaushalt ein paar heftige Reformen, weil er auf der Ausgabenseite ein Riesenproblem hat und das korrespondiert mit dem, was ich am Anfang sagte, was das größte Problem in Deutschland ist, tatsächlich der demografische Wandel. Ich will vielleicht ein paar Sätze zum Bundeshaushalt sagen. Der hat ein Volumen von ungefähr 360 Milliarden Euro, also Einnahmen, Ausgaben, zu Zeiten der schwarzen Null etwa gleich, heute ist es ein bisschen anders wegen Corona, aber nur damit ihr das Volumen wisst. 360 Milliarden Euro werden da sozusagen umgeschlagen. Von diesen 360 Milliarden Euro fließen quasi am 1. Januar eines jeden Haushaltsjahres als Zuschuss in die gesetzliche Rentenversicherung, damit die nicht pleite geht, 100 Milliarden Euro. Also es bleiben nach dem 1. Januar nur noch 260 übrig, um in Digitalisierung von Schulen, von Schulen zu investieren und ähnliches mehr. Oder natürlich die Pflichtaufgaben des Staates, Soziales, Verteidigung etc. So, und das ist ein Riesenproblem. Deswegen haben wir ganz viele Vorschläge gemacht, um das System zu ändern, um diesen Zuschuss zu reduzieren. Ich will jetzt nicht vertiefen, aber bei der gesetzlichen Rentenversicherung gibt es Möglichkeiten, die Schweden machen das, so Aktienanteile zu machen, damit dieser Zuschuss nicht so immer weiter steigt, sondern dass eher die Rendite aus den Kapitalmärkten kommt für die Altersvorsorge. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wie schafft man es zu entlasten? Indem man diesen Zuschuss mindestens stabil hält. Die Steuereinnahmen wachsen eh durch Wachstum, das ist schon okay, man kann auch Schulden rauswachsen, aber der Anteil in den vergangenen Jahren, diese 100 Milliarden, ist stärker gestiegen als der Gesamthaushalt und das ist das Problem. Wenn man das also eingrenzt, dann hat man ein Delta übrig für die Entlastung, von denen ich am Anfang gesprochen habe.
Ja, vielen Dank. Die nächste Frage knüpft da auch so ein bisschen an. Wie soll sich der Staat finanzieren, wenn Zukunfts- und Umweltinvestitionen getätigt werden sollen? Und da gibt es ja beispielsweise die Möglichkeit, Cannabis zu legalisieren, um die Steuereinnahmen eben zu verwenden für Investitionen oder eben auch Aktienanteile, die Deutschland eben besitzt, an großen Unternehmen zu verkaufen. Wie sehen Sie das denn?
Genau, das sind zwei von etwa 600 Änderungsanträgen, die ich und meine Kollegen jedes Jahr zum Bundeshaushalt machen, also genau ins Schwarze getroffen. Einer ist tatsächlich die Veräußerung von Bundesvermögen, das ist sind die Klassiker, die ihr vielleicht kennt. Das ist der Anteil an der Deutschen Telekom, an der Deutschen Post AG und an der Commerzbank. Wir sind nach wie vor Banker sozusagen, was ziemlicher Quatsch ist, weil eins, Politiker können vieles, aber Banker sind sie nicht. Und das sind der Verkauf von Anteilen und natürlich auch am Ende eine Privatisierung der Deutschen Bahn AG. Das sage ich aus eigener Erfahrung. Sie ist zwar rechtlich privatisiert, aber noch im Bundesbesitz. Wenn ich nach Berlin fahre, finde ich immer, da könnte ein bisschen mehr Wettbewerb auf der Schiene sein, weil die DB AG doch viele Verspätungen hat. Und das andere sind tatsächlich auch neue Steuern. Wir sind nicht für Steuererhöhungen, aber da, wo Besteuerung bisher nicht passiert, weil es ein Produkt ist, was zwar konsumiert wird, aber nicht legal konsumiert wird, da sind wir dafür, dass das, was an Steuersubstrat, also an Umsatz da ist, sozusagen legalisiert und auch besteuert wird. Und tatsächlich kann man etwa damit rechnen, dass man aus einer Cannabis-Steuer ungefähr 1 Milliarde im Jahr einnimmt. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es ist schon ein veritabler Anteil. Und ich habe auch zu meinen Zeiten als junger Liberaler immer sehr für die Legalisierung von Cannabis gekämpft. Nicht, weil ich es toll finde, dass man viele Drogen nehmen sollte. Also es kommt der Disclaimer, Drogen sind, genau wie Alkohol, sehr ungesund, aber es ist besser, dass es eine staatliche Kontrolle gibt, weil der Dealer eben nicht nach dem Ausweis fragt, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und den Schwarzmarkt kaputt zu machen, würde sehr viel helfen, unter anderem natürlich Steuereinnahmen, was aber nicht das vorrangige Ziel ist. Also wenn ich diesen Antrag im Bundestag begründe, wird mir natürlich regelmäßig von den Kollegen der etwas konservativeren Fraktion vorgehalten, dass das jetzt hier eine ganz merkwürdige Masche ist, die Steuereinnahmen zu erhöhen, indem man eine Cannabissteuer einführt. Aber ich finde es nur konsequent und so ehrlich wollen wir sein, wenn wir für die Legalisierung sind, dann wird es wie Tabak auch ordentlich besteuert und dann, finde ich, kann man auch die Einnahmen im Bundeshaushalt bilden.
Alles klar, vielen Dank. Jetzt kommen wir zur abschließenden Frage und zwar sind etwa 64% des Vermögens in Deutschland auf die reichsten 10% der Menschen verteilt und die 33% des Vermögens sogar nur auf 1% der Menschen. Und wie sehen Sie das Einführen einer Vermögenssteuer?
Ich bin gegen eine Vermögenssteuer, will erklären warum, weil diese Zahlen, die du genannt hast, spiegeln zwei Probleme wider. Erstens, wir haben in Deutschland, anders als in anderen europäischen Ländern, eine zu geringe Vermögensbildung der Privathaushalte. Also Privathaushalte in Deutschland, das hängt mit der Besteuerung zusammen, das hängt mit 100 Rahmenbedingungen zusammen, die ich nicht alle nennen will, aber einer ist unter anderem, dass es in Deutschland schwieriger ist, Wohneigentum zu erwerben als in anderen Ländern. Also ihr kennt vielleicht die Statistiken, der durchschnittliche Italiener hat so und so viel Vermögen. Ich meine, okay, die Italiener sind ja gar nicht so reich, aber es ist meistens Immobilienvermögen. Und das ist in Deutschland ein Problem. Wir haben die schlechteste Wohneigentumsquote in Europa, was übrigens wieder mit Steuern zusammenhängt, weil unter anderem die Grunderwerbsteuer, die muss man zahlen, wenn man ein Haus mit Grundstück kauft oder eine Wohnung kauft, die ist relativ hoch und die kann man meistens nicht über die Bank finanzieren. Die muss man also aus dem Eigenkapital, also aus Rücklagen finanzieren. Und das hindert viele junge Familien daran, Wohneigentum zu erwerben. Also, der eine Teil der Antwort lautet, wir müssen es schaffen, dass die 33% zwar nicht von den Köpfen mehr werden, aber vom Gewicht sozusagen. Also die müssen mehr Vermögen anhäufen können, während ihres Arbeitslebens, was wiederum insbesondere Stichwort Altersvorsorge und älter werdende Gesellschaften ein großer Vorteil ist, wenn man beispielsweise im Alter mit frei wohnen kann. Also diejenigen, die private Haushalte sind und zurzeit noch nicht ausreichend vermögend sind, da muss der Staat die Rahmenbedingungen so setzen. Beispielsweise, also ein konkreter Vorschlag lautet, lasst uns die Grunderwerbsteuer erlassen für all diejenigen, die selbstgenutztes Wohneigentum haben, also wer sich eine Eigentumswohnung kauft oder so und die finanziert, der sollte keine Grunderwerbsteuer zahlen müssen. Das ist ein Vorschlag. Die sollten also mehr Vermögen bekommen. Jetzt kommen wir zu den Reichen. Wie war die Statistik? 66?
Genau, 64% des Vermögens in Deutschland ist auf die reichsten 10%.
Die reichsten 10 haben 64, genau. Das ist kein Barvermögen. Das ist mal ganz wichtig zu wissen, denn man hat das Gefühl, das ist so ein bisschen wie bei Carmen und Robert Geist sozusagen, also bei den Geißen so, ne? Das liegt irgendwie alles da rum und dann wird es mal für eine neue Yacht ausgegeben. Das ist nicht die Realität von Vermögen in Deutschland. Die Realität ist investiertes Vermögen, also Betriebsvermögen. Das heißt, da sind Jobs hinter, also Arbeitsplätze, Anlagen oder eben auch neue Technologien zum Beispiel. Heute Morgen gerade ein Startup-Unternehmen bei mir in der Heimatgemeinde besucht und die sind natürlich investiert, insbesondere in Software beispielsweise. Auch das sind Vermögenswerte natürlich. Und jetzt die spannende Frage, sollte man das besteuern? Ich bin deshalb ein großer Gegner, weil ich dafür bin, dass besteuert wird, zum Beispiel die Google, Apple, Facebooks dieser Welt, wenn man Gewinne macht. Also die Erträge müssen besteuert werden, auch ordentlich. Da kann man sich über den Steuersatz streiten, ob der jetzt etwas höher oder etwas niedriger sein sollte. Ich sage, er sollte nicht höher sein, wegen der hohen Unternehmensbesteuerung im OECD-Vergleich. Aber was man nicht besteuern sollte, sind die Substanzen. Das ist mal ein Riesenproblem, weil das kann dazu führen, dass ein Unternehmen Verluste macht in einem Jahr, aber trotzdem Steuern zahlt auf die Millionenwerte, die in Form einer Betriebshalle da stehen. Ergebnis es könnte veräußert werden, also man verkauft das Unternehmen schlicht, um die Steuer zu bezahlen, hat dann bar, also Geld und kann das dann dem Finanzamt geben oder man reduziert die Anzahl der Jobs und veräußert Teile des Unternehmens. Das ist insofern eigentlich, das ist das große Problem der Vermögenssteuer, es richtet sich meistens gegen die Arbeitnehmer, die tragen am Ende die Last. Also der Unternehmer ist sozusagen derjenige, der sich dann zurücklegt, ist das falsche Wort, der ärgert sich nur und sagt, dann mache ich meinen Laden halt ein bisschen kleiner und zahle davon dann die Steuern. Das kostet in aller Regel Arbeitsplätze. Deswegen bin ich sehr gegen eine Vermögenssteuer. Nicht, weil ich nicht will, dass Vermögende Steuern zahlen. Das will ich. Wenn die Gewinne machen, sollen die ordentlich Steuern zahlen. Das tun sie in Deutschland glücklicherweise auch. In Deutschland, international, davon haben wir darüber gesprochen, muss das besser werden. Das tun sie bereits, aber ich hielte nichts davon, die Vermögen selbst, also das die Substanz zu besteuern, das führt eben nur dazu, dass es Jobs kostet. Und das, was an Barvermögen sozusagen rumliegt, wenn das eine Vermögenssteuer bekommt, dann ist es halt sehr mobil, weil dann kann man es einfach ins Ausland schaffen. Also wenn jemand sagt, okay, hier habe ich keine Ahnung, Million rumliegen und dann muss ich eine, meistens wird dann so von 1% oder so geredet, Vermögenssteuer bezahlen und dann ist man natürlich sehr schnell dabei und schiebt es einfach in ein Land, wo keine Vermögenssteuer auf Barvermögen erhoben wird. Also die ist leider ein, das haben ja auch die 90er gezeigt, sie wurde bis Mitte der 90er erhoben, dann ist sie verfassungswidrig geworden in Deutschland. Aber das Gesetz gibt es nach wie vor, sie wird noch nicht erhoben. Das führt oftmals dazu, dass man so viele Ausnahmen machen muss, dass die Einnahmen gar nicht so viel sind und sich an der Schere, die du beschrieben hast, gar nicht so wahnsinnig viel ändert. Die Schere ändert man eigentlich dadurch, dass man diejenigen, die noch kein Vermögen hat, dass man die Rahmenbedingungen so setzt, dass sie mehr Vermögen bilden können.